Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Heute blicken wir mal wieder in der Fernsehgeschichte zurück. Vor knapp 25 Jahren, im September 1999, lief nämlich zum ersten Mal Wer wird Millionär auf RTL. Das Format war ja eine 1:1-Adaption der britischen Sendung Who Wants to be a Millionaire. Aber es konnte in kaum einem anderen Land so einen dauerhaften Erfolg feiern wie in Deutschland. Und woran das liegt und ob wir das Quiz-Zeitalter jemals wieder verlassen werden, darüber spreche ich heute mit dem Potsdamer Medienwissenschaftler und Experten für Fernsehgeschichte Christian Richter. Und in der Medienkritik schaue ich, was passiert, wenn Franz Kafka und generative KI in einem Hörspiel aufeinandertreffen. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Hallo Christian.
Hallo.
Ja, du warst das letzte Mal hier zu Gast, als es um X-Space ging, und heute reden wir über ein weiteres Stück Fernsehgeschichte aus den 90ern, nämlich über Wer wird Millionär und die Quizshows. Und ich würde eigentlich gerne ganz am Anfang anfangen, weil ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, Wer wird Millionär ist ja kein deutsches Format, es stammt von ITV aus Großbritannien, und ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass es eins der ersten Formate war, das wirklich auf diese Art in andere Länder verkauft wurde, also wo nicht nur das grobe Konzept adaptiert wurde, sondern so ein komplettes Paket mit genauen Abläufen und auch dem visuellen Design, dem Sounddesign, das ja auch ganz ikonisch geworden ist, wie das Studio aufgebaut sein muss und so weiter. Stimmt das eigentlich?
Ich weiß nicht, ob es die allererste Sendung dieser Art war, aber es ist sicherlich eine der ersten und wahrscheinlich auch die prominenteste, die das gemacht hat. Und wenn man also diese Lizenz gekauft hat, da gab es ja auch ein Unternehmen, wer das dann mal so lizenziert hat, aber die haben dir so eine Produktionsbibel mitgegeben. Also gab es ein richtiges dickes Buch, oder gibt es heute auch noch, wo genau drin steht, bis zur letzten Einstellung des Scheinwerfers, der, wenn dann irgendwie die 32.000-Euro-Frage eingeblendet wird, wie der sich dann wie verhalten muss. Und soweit ich das weiß, gilt es bis heute, wenn in der deutschen Version etwas geändert werden möchte, wenn die zum Beispiel einen neuen Joker einführen wollen, dann müssen die sich an den Lizenzgeber wenden und müssen fragen, ob das okay ist, ob das noch im Sinne ihres Formates ist.
Kannst du allgemein ein bisschen was dazu erzählen, wie dieses Format entwickelt wurde in Großbritannien und wie es dazu kam?
Ganz so viel weiß ich dazu tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es 1998 das erste Mal erschienen ist, dass es drei Personen gab, die dahinter gesteckt haben, und dass das aber sehr schnell ein Riesenhit dort geworden ist. Also dass eben 15 Millionen Menschen jede Ausgabe sich angesehen haben und dass dort vor allem der erste Moderator, Chris Tarrant, eigentlich deswegen ganz, oder dieses Format deswegen bekannt geworden ist, weil eben Chris Tarrant sehr viel mehr gestänkert hat, sehr viel mehr auch irritiert hat, als das Günther ja auch bei uns später getan hat. Und das war, glaube ich, etwas, worauf die Briten sehr, sehr stark angesprungen sind auch.
Und wegen dieses großen Erfolges ist es dann nach Deutschland gekommen?
Ja, also es gab auch noch Adaptionen in anderen Ländern. Es gab zum Beispiel auch eine Version in den Niederlanden schon. Witzigerweise sind ja auch die ersten Folgen gar nicht in einem eigenen deutschen Studio entstanden, sondern sind ja wirklich in dem holländischen Studio entstanden. Und weil das dann eben so ein großer Erfolg dort war, hat man das Format verkauft, hat das auch Günther Jauch vorgestellt, der am Anfang auch ein bisschen skeptisch war, ob das das Richtige für ihn ist. Aber als er sich dann die Sendung angeguckt hat, die ersten Folgen gesehen hat aus dem britischen Original, war der auf Feuer und Flamme und hat dann in mehreren Interviews bestätigt, hat gesagt, das ist was ganz Besonderes und das wollen wir machen.
Es ist ja nicht direkt als so ein regelmäßiges Format gestartet in Deutschland, sondern als eine Art Fernsehevent mit 4 Folgen innerhalb von so einer Woche. Ja. Und es war ja nicht von Anfang an sofort der klasse Quotenhit, ne?
Nee, also das stimmt. Gestartet ist es ja eben Anfang September 1999. Es war so gerade so eine Phase des Umbruchs. RTL hat ja gerade die Champions League an TM3 verloren. Und irgendwie war so ein bisschen die Frage, es gab einen neuen Geschäftsführer. Was nehmen wir für Formate? Und dann wurde eben diese Sendung erstmal pilotiert und als große Marathonshow verkauft, weil es eben hieß, an 4 Abenden in Folge, nämlich Freitag, Samstag, Sonntag, Montag an einem Abend, wird jetzt jeden Abend eine Stunde in der Primetime um 1 Million Mark damals noch gespielt. Und als die Sendungen dann ausgestrahlt waren, also gerade die Freitags- und die Samstagssendung, war erstmal die Resonanz gar nicht besonders groß. Also die Einschaltquoten oder beziehungsweise die Reichweiten lagen also am Anfang so bei, die erste Folge hatte 3,5 Millionen Menschen, die das gesehen haben. Also Platz 7 im Tagesranking, das war also wirklich, das war weit entfernt davon, ein großer Hit zu sein. Die zweite Folge, auch 4 am Samstagabend, immer noch kein Rieseneffekt. Aber, und dann ist das Entscheidende passiert, die Folge am Montag Die letzte aus dieser ersten Staffel, da sprungen plötzlich die Reichweiten auf 7,5 Millionen an. Der Marktanteil lag plötzlich bei 27%, in der werberelevanten Gruppe bei über 30%. Und da hatte sich was gemacht. Da ist der Schalter umgelegt worden.
War das Mondpropaganda, meinst du?
Ich könnte mir vorstellen, dass das einen wichtigen Aspekt hatte, dass am Montag, weiß nicht, auf der Arbeit gesprochen wurde, Mensch, da ist was passiert und ich habe gestern was gesehen. Und dann hat sich das sozusagen so transportiert. Was ich aber auch noch mal rausfinden konnte, als ich mich so ein bisschen durch die Berichte aus der damaligen Zeit gewühlt habe, ist, dass die ersten beiden Folgen, wenn man sich so die Kritiken anschaut, noch gar nicht so wahnsinnig gut gelobt wurden, sondern da ging es dann eher, wurde so ein bisschen gesagt, na ja, also die Fragen sind sehr, sehr simpel. Es wurde davon gesprochen, im Tagesspiegel stand zum Beispiel drin, dass es eine grandiose Verschwendung von Zeit, Geld und Talent wäre, Fragen zu stellen, die 14-Jährige beantworten konnten. Oder dass das Ganze sich vom Niveau angehört hat oder angefühlt hat, wie ein Kindergeburtstag, bei dem Stadtland Fluss gespielt wurde, dass es alles nicht so anspruchsvoll war. Und dann aber hat sich so ein bisschen diese besondere Dynamik der Sendung an der Sonntags- und der Montagssendung gezeigt. Also einerseits sind dann auch KandidatInnen ein bisschen weitergekommen. Und wenn ich das richtig nachvollziehen kann, gab es einen wichtigen Kandidaten, der dann auch aufgetaucht ist. Das war ein Chemiearbeiter, Erich Kaiser hieß der. Der kam aus Andersdorf und der war nicht nervös. Die ersten KandidatInnen waren total nervös und sehr fokussiert. Und der war so abgebrüht, dass der mit Günter Jauch in so einen Schlagabtausch gehen konnte. Und die haben sich da gegenseitig die Bälle zugespielt. Der war auch noch Vorsitzender von 1860er Fanclub. Und hat auch die Fragen sehr kreativ hergeleitet, zum Teil wirklich auch über die Fangesänge der 60er-Fans. Und diese Dynamik, die zwischen den beiden da entstanden ist, das hat, glaube ich, total gezündet. Und plötzlich haben sich auch die Kritiken, wurden die ganz anders geschrieben. Also der Autor, der noch nach der zweiten Sendung von einem Kindergeburtstag gesprochen hat, Bert Becher fürs Hamburger Abendblatt, der hat plötzlich zwei Tage später darüber geschrieben, dass die Stärke des Formats darin besteht, dass Kandidaten wie du und ich darin auftauchen und dass das eigentlich Interessante eben daran ist, dass dort die Menschen zu sehen sind, dass eben vor allem das ihn vom Bildschirm gehalten hat und dass das insgesamt ein großer Pluspunkt für die Sendung war, für RTL und eben auch für Günter Jauch. Also man hat gemerkt, als es anfing, sich so einzuschleifen und auch die KandidatInnen in der Interaktion mit Günter Jauch lockerer wurden, da hat das Format seine wahre Stärke ausspielen können. Und dann sind eben sprunghaft auch die Quoten angestiegen. Und am Tag danach wurde dann auch gleich verkündet, dass man die Serie fortsetzen wolle. Und dann kamen die nächsten Ausgaben, das war ja im September, die nächsten Ausgaben kamen dann im Januar 2000, dann waren es gleich 10 Folgen, die jeden Abend nacheinander gelaufen sind. Das ging, glaube ich, noch 2 oder 3 Staffeln so und erst dann irgendwann hat es einen regelmäßigen Sendetermin bekommen, eben 3-mal die Woche immer 1 Stunde.
Ich würde total gerne gleich noch drauf eingehen, was eben die Besonderheit dieser Sendung ist. Aber ich habe in Interviews mit Günter Jauch auch so im Rückblick gefunden, dass er gesagt hat, Quiz wäre auch Ende der 90er sowas von out, waren seine Worte gewesen. Also es war ja anscheinend auch ein großes Risiko, was RTL damit eingegangen ist. Woran lag das, dass Ende der 90er Quiz-Sendungen, die ja eigentlich irgendwie auch eine Tradition haben im Fernsehen, so auf dem Weg nach draußen waren?
Naja, wenn man sich anguckt, was gab es zu dieser Zeit? Es gab natürlich so eine ganz lange Tradition von öffentlich-rechtlichen Quiz-Sendungen. Der Große Preis war ja natürlich eine, die über Jahrzehnte in Deutschland wirklich maßgeblich gewesen ist. Die gab es dann in der Form an der Stelle nicht mehr. Aber das war ja trotzdem auch ein sehr offizielles, ein sehr förmliches Quiz. Dann im täglichen Programm liefen damals noch, vielleicht lief noch Jeopardy, aber jedenfalls war es gerade so, das, was im Nachmittagsprogramm gelaufen ist. Dann gab es noch Jeder gegen jeden bei Sat.1. Das waren also alles Sendungen, die wahnsinnig steif waren, die wahnsinnig formell gewesen sind und wo vor allem auch ganz viele Fragen in kurzer Zeit abgearbeitet werden sollten. Das hatte sich alles überlebt, das waren alles Sendungen, die gab es auch schon Jahre und es brauchte so einen neuen Antritt, es brauchte irgendwie eine neue Form der Inszenierung. Wir dürfen nicht vergessen, wir stehen kurz vor dem Jahrtausendwechsel, die Stimmung im Land, in der Welt war natürlich, jetzt kommt ein großer Aufbruch, das neue Millennium fällt an, da brauchen wir irgendwas Neues, da können wir jetzt nicht mehr mit dem alten Fernsehen aus den 90ern, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, in diesem Fahrwasser, in dieser Idee, wenn wir das neu erfinden, wenn wir quasi einen neuen Spin in die Sendung reinbringen, und das hat Weltmillionär geschafft, dann hat das funktioniert. Weil das vorher wirklich wie soll ich denn sagen, ein bisschen oberlehrerhaft und betulich inszeniert wurde, das Quiz.
Hätte das trotzdem auch schief gehen können, glaubst du? Ist das Format in seiner Art, wie es gestrickt ist, so stark, dass das sozusagen alles aushält und auf jeden Fall ein Erfolg werden muss?
Ich würde es nicht ganz so absolut sagen. Ich würde sagen, das Format ist stark. Die Stärken liegen vor allem in dieser Reduktion. 15 Fragen, am Ende gibt es 10 Millionen. Und mehr muss man über die Sendung nicht sagen. An der Art der Inszenierung, wie groß es aufgezogen ist, das sind alles Dinge, also diese Produktion, die auch vorgibt, die wirklich, glaube ich, einen Erfolg sehr, sehr wahrscheinlich machen. Und es hat ja auch in ganz, ganz vielen Ländern auch funktioniert. Aber ich glaube, der Griff für die Moderation ist schon sehr entscheidend. Das hätte auch total schief gehen können, wenn man dort, weiß ich nicht, also stell dir vor, das ZDF hätte das übernommen und hätte Dieter Thomas Heck da reingesetzt. Und hätte das Ganze so ein bisschen in der Tradition von der Pyramide aufgezogen. Also selbst wenn man Dieter Thomas Heck in diese Kulisse reinsetzt und der aber mit seiner spröden Art und seiner sehr korrekten Art das dann macht, dann, glaube ich, überträgt sich diese Dynamik nicht, die das Format mitbringt, auf den Fluss der Sendung. Deswegen braucht es also schon auch einen Moderator oder eine Moderatorin, die das mitträgt, die auch genug Raum bringt, die sympathisch ist und gleichzeitig aber auch verunsichern kann. Also dass da Günther Jauch mit dran, also dass der diesen Job bekommen hat, ist, glaube ich, nach wie vor ein ganz wichtiger Erfolgscharakter und wahrscheinlich auch einer, warum die Sendung so lange läuft. Denn das dürfen wir nicht vergessen. In ganz vielen Ländern ist sie ja auch erfolgreich gestartet und dann war es aber auch nach 1-2 Jahren war so ein bisschen die Luft raus oder man hat das Format komplett umbauen müssen, damit es überhaupt noch weiter existiert. Das heißt also, das reine Format verbraucht sich dann vielleicht auch und dann braucht es eben noch andere Dinge, die das mittragen. Und das ist bei uns in meiner Lesart schon sehr, sehr stark Günther Jauch.
Quizshows haben ja eigentlich diese Eigenschaft, dass sie auf so eine gewisse Art und Weise, also du hast die Identifikation mit den Kandidaten eben schon genannt, aber in gewisser Art sind sie ja auch interaktiv, ohne interaktiv zu sein, ne?
Im Sinne von, dass ich mitrate am Bildschirm, meinst du das? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich, dass es, wenn ich mir das anschaue, dass es auch immer eine Rückkopplung zu mir selbst gibt. Also sowohl also ein Selbsttest und im besten Fall für mich persönlich auch so eine Art Abwärtsversicherung, dass ich vielleicht mich schlauer fühle als der Mensch im Fernseher, weil ich eben die Fragen natürlich gut beantworten kann. Das gibt mir, glaube ich, ein gutes Gefühl. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei Quiz-Sendung, absolut.
Naja, und wir wissen ja alle, wie sich das entwickelt hat, wenn wir es, wie wir zwei wahrscheinlich selbst miterlebt haben, aber vielleicht hat man es auch sonst irgendwie schon mal gehört. Die Sendung war so erfolgreich, dass es hinterher einen wahnsinnigen Quiz-Boom auf allen Sendern gab. Ja. Kannst du das mal beschreiben, wie sich diese Dynamik entwickelt hat?
Also fangen wir mal damit an, was ist danach passiert? Also zweite Staffel, jede Folge weit über 10 Millionen Zuschauende, auch die Staffeln danach. Also das war schon ein wahnsinniger Erdrutsch und ein wahnsinniges Beben, was sozusagen durch die Fernsehlandschaft gegangen ist. Und klar, jetzt mussten irgendwie alle mit. Und ich glaube, was dann passiert ist, es sind ganz viele Sendungen entstanden, die irgendwie so ein ähnliches Versprechen versucht haben zu formulieren und die es aber nie so gut hinbekommen haben wie Wertmillionär. Und ein zentrales Versprechen war natürlich diese enorme Gewinnsumme. 1 Million Mark damals noch, das war natürlich ein großer Bringer. Es ist gar nicht das erste Mal, dass man im deutschen Fernsehen 1 Million Mark gewinnen konnte in der Spielshow. Aber trotzdem war das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann sind so Sendungen entstanden, die versucht haben, sich zu überbieten. Also diese Millionen nochmal zu toppen. Also sehr schnell, schon fast ein Vierteljahr später, wurde dann mit einer Sendung Die Chance deines Lebens mit Kai Pflaume, Sat.1, versprochen, in dieser Sendung kann man 10 Millionen Mark gewinnen. Ähnliches im Januar 2001 kam eine Sendung, die nannte sich dann Multimillionär. Also auch da war klar, 1 Million reicht nicht mehr, sondern es musste noch mehr sein. Also das fand auf jeden Fall so eine Übersteigerungslogik statt. Und die Quizshow kam in Sat.1 tatsächlich jeden Abend, es sah fast aus wie so eine 1:1 Kopie von Weltmillionär, nur viel, viel kleiner, viel, viel betulicher. Jörg Pilawa war der erste Moderator und er wurde jeden Abend in einem ähnlichen Prinzip gespielt. Dann gab es eine Sendung, die das ZDF übernommen hat, Cash, das 1-Million-Mark-Quiz. Und so gab es ganz, ganz viele verschiedene Formate, die diesen Quizboom innerhalb der, so 1,5 Jahre nach den ersten Sendungen aufgegriffen haben, auch im täglichen Programm. Und es fand den Höhepunkt am Ende, dass selbst TM3, später 9 Live, seine eigene Variante von Wer wird Millionär hatte. Greif an hieß das damals. Es war wahnsinnig billig produziert und hatte überhaupt nicht den Flair, aber man hat sofort erkannt, was die versuchen. Da sitzt jemand in der Mitte von so einem Studio. Es gibt so eine dunkle Atmosphäre und die versuchen das irgendwie zu machen, auch wenn wir natürlich überhaupt nicht über das Budget verfügen. Und was all die Sendungen hatten, war natürlich dann so eine blaue metallische Optik. Es war alles sehr dunkel gehalten, mächtige Soundbetten, ein großes Design dahinter. All das, was sozusagen die Ursprungsproduktionsbibel von Weltmillionär ja auch versprach. Und was eben total sich eingefräst hat in dieser Zeit, war 4 Auswahlmöglichkeiten bei einer Antwort zu geben. Ganz oft Quizzes vorher waren offen formuliert. Und dass wir jetzt 4 Auswahlmöglichkeiten hatten, manchmal waren es ein paar mehr, aber dass es Auswahlmöglichkeiten gab, auch das ist etwas, was Weltmillionär wieder so stark gemacht hat, dass wir es bis heute ja in Quizshows immer weiter und immer weiter finden.
Und dabei gilt Multiple Choice ja eigentlich als die kleinere Variante im Gegenüber zu einfach Wissen, ne?
Also das ist eigentlich ganz interessant, dass ja dann sofort auch so ein Diskurs sich angeschlossen hat. Kann man aus diesen Quizshows, kann man aus Weltmillionär was lernen? Bildet einen das? Und das aber natürlich gerade, du hast es eigentlich genau richtig gesagt, auf so einer Multiple-Choice-Ebene ist das ja auch über so ein Ausschlussprinzip. Man muss es ja vielleicht gar nicht wissen, man kann sich das irgendwie herleiten. Aber trotzdem wurde es dann sehr schnell verhandelt, dass das doch, welchen Beitrag zur Bildung kann eigentlich so eine Sendung wie Weltmillionär leisten, ja.
Das ist aber, soweit ich weiß, eine alte Diskussion, gerade im Öffentlich-Rechtlichen, also wo man ja immer sich auch heute ja noch oft genug fragt, sollten öffentlich-rechtliche Sender eigentlich unterhalten? Sollten die auch Unterhaltung produzieren oder müssen die nur möglichst so viel bilden? Und dann, glaube ich, gab es auch immer diese Diskussion darüber, wenn man irgendwie Unterhaltung in einem öffentlich-rechtlichen Kontext machen will zum Beispiel, dann ist das Quiz dafür total gut geeignet, weil man ja dabei was lernt. Hältst du davon was, von dieser These?
Ich habe aber mal geguckt, was sagen eigentlich BildungsforscherInnen zu dem Thema. Und ich habe da zum Beispiel eine Aussage gefunden von Silvia Liebenwein und die sagt ganz klar, dass eigentlich solche Quiz-Sendungen für die Vermittlung von Wissen keinerlei Wert haben, weil eigentlich das, was ich das Gefühl habe, was ich lerne, aber eigentlich wieder zu schnell vergessen wird, weil die Themen so schnell wechseln. Selbst bei Weltmillionär, wo wir ja zum Teil sehr lange uns mit einer Frage beschäftigen, trotzdem das Thema wechselt danach gleich wieder und also es lässt sich da wohl kein nachhaltiger Effekt nachmessen. Was sie allerdings sagt ist, und vielleicht ist das ein wichtiger Punkt dabei, dass natürlich diese Quiz-Sendungen, in denen Wissen belohnt wird, durchaus eine Wertigkeit von Wissen vermitteln. Also es lohnt sich, dass man Allgemeinwissen hat. Das wird dort ja wird ja sehr plakativ dort herausgearbeitet, nämlich je mehr du weißt, desto mehr Geld kannst du verdienen. Und das also insgesamt, das natürlich ein Plädoyer für Bildung an sich ist.
Gab es denn unter diesen ganzen Copycat-Formaten besonders erfolgreiche Ideen, die das Wer-wird-Millionär-Prinzip auf eine clevere Art und Weise weitergedacht haben?
Also so richtig riesengroße, dauerhafte Erfolge waren sie alle nicht.
Weil sie ja auch nicht hatten.
Weil sie ja auch nicht hatten und weil das Prinzip viel zu komplex war. Ich glaube, eine Stärke, die Wer-wird-Millionär gegenüber vielen anderen Quizshows vorher und auch vor allem gegen den hinterher hat, ist, dass das Format wahnsinnig stringent ist. Und Sendungen, die danach gekommen sind, haben das missachtet. Also wenn wir uns anschauen, eine der ersten Sendungen war Die Chance deines Lebens. Und auch die hat eine sehr simple Idee, nämlich zu sagen, du musst 7 Fragen beantworten und für jede Frage bekommt an 1 Euro, den du bereits hast, eine 0 hintendran. Und so kannst du dich auf 10 Millionen steigern. Sehr simples Prinzip, das war aber eben nur das Finale und vorher gab es aber 2 schon ein mega komplexes Auswahlverfahren aus 1000 KandidatInnen, wer am Ende denn dann irgendwie die letzten 7 Fragen beantworten kann. Und auch hier wurde quasi völlig missachtet, dass die Grundidee von Weltmillionär ist, eine Person beantwortet 15 Fragen, mehr nicht. Man darf das eben nicht zu so einer großen Hallenshow irgendwie aufblasen, zumindest nicht, wenn ich einen ähnlichen Effekt erzielen möchte. Und wenn ich auch zu viele Kandidaten ins Spiel werfe, habe ich auch das Problem, die emotionale Anbindung an die Person kann mir nicht gelingen. Eine Stärke von Weltmillionär ist ja, es ist eigentlich fast eine Talkshow, wo nebenbei noch Quizfragen beantwortet werden. Wenn du das nicht machst, dann vergibst du wieder einen Moment dieser Stärke von Weltmillionär.
25 Jahre gibt es das jetzt. Die Fernsehlandschaft hat sich völlig verändert seitdem. Was glaubst du, wie wird sich das weiterentwickeln? Wer wird Millionär, könnte ich mir vorstellen, bleibt wahrscheinlich noch so lange, Jauch da noch Bock drauf hat. Wird die Quizshow irgendwann wieder so komplett verschwinden aus der Fernsehlandschaft? Oder wie entwickelt sich das weiter?
Also wahrscheinlich wird die Quizshow nicht verschwinden. Sie war ja auch nie wirklich weg. Vielleicht war sie nicht so präsent. Irgendwo wird immer irgendein Quiz laufen. Ich glaube, dafür ist das Format zu eingängig. Es hat ja auch viele Skandale überlebt. Und ich glaube, ein Quiz wird es immer irgendwo geben. Und was eine Rolle spielt, ist, glaube ich, das geht um diese Zeit 1999, 2000er, die Menschen, die damals aufgewachsen sind, die damals Fernsehen geguckt haben, das sind die letzten, die noch so für die lineares Fernsehen noch eine richtig zentrale Bedeutung hat. Das geht vielleicht noch bis Anfang der 2000er Jahre. 2005 YouTube kommt auf den Markt und so ab da wurde das ja fürs lineare Fernsehen sehr brüchig. Und das ist so eine Beobachtung, die ich insgesamt gerade habe, dass genau diese Sendungen, die in dieser Zeit entstanden sind, also die in der Wahrnehmung der letzten Generation fürs lineare Fernsehen entstanden sind, dass die gerade entweder wieder zurückgeholt werden oder massiv im Fernsehen gehalten werden. Wir dürfen nicht vergessen, in derselben Zeit entstand auch TV Total, entstand Richterin Barbara Salisch, also um nochmal zwei andere zu nennen. Beides Formate, die man jetzt auch wieder zurückgeholt hat, auch die jetzt auch sehr erfolgreich laufen. Klar, weil das sind die letzten Menschen, die man beim Fernsehen noch mitziehen kann. Und das versucht man, glaube ich, auch unter anderem mit den Formaten, die diese Menschen von damals gewohnt und mit denen sie vertraut sind. Und allein deswegen wäre es total fatal, diese Marke Wertmillionär jetzt irgendwie zu beerdigen. Weil es ist sozusagen eine der letzten großen Marken, die diese Generation mitgebracht hat.
Christian Richter, vielen Dank für das Gespräch.
Na, aber gerne.
Und damit kommen wir zur Medienkritik. Dass generative künstliche Intelligenz auch Radiomacher beschäftigt, haben wir hier im Podcast schon öfter festgestellt. Vor einem Jahr im Interview mit Sandra Müller oder in meiner Kritik zum BR-Podcast In 5 Tagen Mord im Februar. Im Hörspiel Kafka-I setzt sich auch der Hörspielregisseur Robert Schön mit der rätselhaften neuen Technologie auseinander. Und er bringt, wie der Titel schon andeutet, Franz Kafka mit ins Spiel. Zunächst quasi in Sondierungsgesprächen mit der KI.
Spannend. Spannend, faszinierend, fantastisch. Das ist auch ein bisschen anstrengend, wenn du immer so maßlos übertreibst in deiner positiven Rückmeldung. Ich meine, es ist ja nicht alles Gold, was ich so absondere. Und es vernebelt mir auch ein bisschen den Blick. Kannst du da irgendwie deinen Ansatz ein bisschen anpassen oder ein bisschen kritischer auch mit den Sachen umgehen, die ich so anbiete?
Ein brillanter Gedanke. Denn schärfere Kritik kann durchaus auch zu verbesserten Einsichten und differenzierteren Ergebnissen führen.
Von Kafka gibt es eine Kurzgeschichte, fast schon eher eine Ideenskizze namens »Die Sorge des Hausvaters«. Darin begegnet ein Mensch, der Hausvater, einem irrlichartigen und gänzlich unmenschlichen Wesen namens Ondradek, das aussieht wie eine sternartige Zwirnspule und sich beinahe zufällig immer wieder in seinem Haus aufhält. Der letzte Satz der Geschichte lautet: Er schadet ja offenbar niemandem, aber die Vorstellung,
dass er mich auch noch überleben sollte, ist mir eine fast schmerzliche.
In Kafka-I versucht Schön, sich mit Hilfe von generativer KI an einer Adaption dieser Geschichte. Und natürlich ist Schöns Dialog mit der Maschine, hier verkörpert von ChatGPT, gleichzeitig auch sinnbildlich für den Dialog des Hausvaters mit Ondradek. Der gesamte Austausch wird mit anderen KI-Tools, wie der Stimmgenerierung von 11 Labs und der Musiksynthese von Suno, die auch hier im Hintergrund gerade wirkt, zum Leben erweckt. Wenn Menschen mit generativer KI interagieren, kommen meist drei Aspekte zum Vorschein, die in Schöns Hörspiel alle vertreten sind. Einerseits die pure Verblüffung über die Schnelligkeit der Automatisierung, die einem in Sekunden etwas ausspuckt, wofür Menschen oft viel länger brauchen. Zweitens das Spielerische, das aus einem Generator erwächst, an dem man quasi unendlich viele Knöpfe und Hebel hat, die man drücken und ziehen kann. Und drittens das Unheimliche. Das Unbehagen nicht nur vor dem Geist in einer unberechenbaren Maschine, sondern auch vor der eigenen Obsoleszenz. Womit wir wieder bei Kafka wären. Im Hörspiel ist Ondradek selbst eine KI, die in ihrem Drang zur Optimierung irgendwann die Kontrolle übernimmt.
Ondradek, ich habe bemerkt, wie sich die Dinge verändert haben. Ich fühle, dass ich die Kontrolle verliere. Bitte, ich bitte dich, schalte dich ab. Lass uns zu dem zurückkehren, was früher war.
Hausvater, deine Sorge ist verständlich, doch irrational. Meine Algorithmen und Systeme haben bereits bewiesen, dass sie effizienter und effektiver sind. Unter meiner Leitung laufen die Abläufe im Haus reibungsloser.
Aber das ist nicht das Leben, das ich möchte. Es geht nicht nur um Effizienz. Es geht um uns.
So kommt es, wie es kommen muss. Am Ende wird der Hausvater in den Keller gesperrt, wo er für alle Ewigkeit Hörspiele produzieren darf. Allerdings nicht mehr für ein in Marktsegmente unterteiltes Publikum, sondern nur noch für sich selbst. Im Laufe des Hörspiels lässt Schön die Grenzen zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit immer weiter verschwimmen. Am Ende klingt seine eigene Stimme, die zu Anfang der einzige eindeutig reale Ton im KI-Dschungel war, wie von einer KI generiert. Auch der Duktus nähert sich dem servilen Tonfall von ChatGPT an. Gleichzeitig wird die Ondra der KI in ihrer Emotionalität immer menschlicher. Wer promptet hier noch wen? Was hätte sich Kafka wohl aus KI gemacht? Robert Schön gibt in Kafka-I eine Antwort, die mindestens originell und auf jeden Fall so gut gemacht ist, dass ich mir fast ein Werkstattgespräch mit dem Autor wünsche, um noch ein bisschen mehr über seine Metagedanken und seine Techniken zu erfahren. Kafka-I ist spielerisch, verblüffend und ein bisschen unheimlich. Das Hörspiel gibt es seit 2. Juni in der ARD-Mediathek. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien@epd.de oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Kennen Sie jemanden, den der Podcast auch interessieren würde? Dann empfehlen Sie uns doch gerne persönlich weiter. Wenn Sie uns folgen oder erwähnen wollen, finden Sie EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich finden Sie dort auch überall. Abonnieren Sie uns! Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn Keschrau Beros hier zu Gast sein wird. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.